ARD.
Und es neigte sich das Jahr dem Ende zu. Und noch immer gab es genügend wahnsinnige Wissenschaft, über die sie sprechen konnten. In Fakt ab eine Woche Wissenschaft. Charlotte Grieser, heute die hochwohlgeborene Herrin der Haustiere. Und auf der anderen Seite des Internets?
Der Zar der Ziffern, Eneas Roch.
Ja, also wie gesagt, ich habe heute was zu Haustieren mitgebracht. Und zwar zu antiken Haustieren. Und ich habe das Licht gesehen, aber davon erzähle ich dir später. Was hast du so?
Ich habe eine physikalische Studie, die endlich klärt, wann wir Flüssigkeiten eklig finden.
Ja, okay, gut. Bilde mich.
Auf jeden Fall, das musste sehr dringend geklärt werden. Und wo du schon das Licht gesehen hast und hier so weihnachtlich einläutest, ich habe auch ein Weihnachtsthema dabei. Für manche gehört ja Weihnachten ein Braten auf den Tisch. Das Problem dabei ist, das wissen wir alle, Fleisch zu produzieren ist schlecht für die Umwelt, braucht sehr viel Ackerfläche, verursacht klimaschädliche Gase und. Und eine Lösung kommt jetzt vielleicht aus China von der, ich spreche es bestimmt falsch aus, Jiangyan University.
Ich kann dich nicht verbessern in diesem Fall. Ich spreche auch keine chinesische Sprache.
Ja, das heißt bestimmt irgendwie, deine Schwester ist ein Esel oder sowas. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aus China, das ist hinreichend präzise. Dort haben Forschende einen proteinreichen Fleischersatz entwickelt. Und wer jetzt findet, dass das nicht so lecker klingt, proteinreicher Fleischersatz, der sollte jetzt weghören. Denn der proteinreiche Fleischersatz ist ein genetisch modifizierter Schimmelpilz. Yum, yum.
Klingt vielversprechend, okay. Also ich nehme an, das ist nicht der Schimmel, den ich im Badezimmerabfluss finden kann, wenn ich nicht ordentlich sauber mache. Oder der, der sich auf meinem Käse bildet, wenn ich ihn im Kühlschrank vergessen habe, sondern ein anderer.
Er heißt Fusarium venenatum.
Venenatum klingt giftig.
Ich weiß nicht, was bei dir in einem Badezimmerausfluss sich so tummelt.
Natürlich nicht bei mir persönlich. Ich meinte so allgemein, Mann.
Man kennt ihn angeblich seit vielen, vielen Jahren als Lebensmittel. Ah. Ich kannte ihn jetzt nicht und zwar unter dem Markennamen Quorn.
Quorn?
Ich finde, es klingt wie ein böser Alien.
Und aber unter was heißt denn unter dem Markennamen? Als was wird das denn verkauft?
Als Quorn.
Ach so.
Als Fleischersatz.
Ah, okay. Okay. Es ist was zum Essen. Okay. Also es war auch so gedacht, dass man den essen. Okay.
Ja. Leute, hat das von euch schon mal jemand probiert? Ich würde sehr gerne wissen, ob das lecker ist. Ob diese Pilzfäden wie Fleisch schmecken. Das sollen sie nämlich tun.
Ich bin jetzt neugierig. Ich gucke jetzt nebenher. Wenn ihr mich tippen hört, dann wisst ihr warum. Erzähl mal weiter.
Ich habe ja vor einiger Zeit mal Fleisch aus dem 3D-Drucker gegessen. Ihr erinnert euch. Ich habe da ja auch hier drüber berichtet. Also Fleisch, das künstlich im Labor gezüchtet wurde. Ich wäre also sehr neugierig und interessiert daran, auch dieses Fake-Fleisch mal auszuprobieren. Bisher war dieser Pilz, der Fusarium venenatum, nicht so gut bekömmlich. Das lag daran, dass er einen hohen Chitingehalt hatte. Also Chitin ist ja so ein Vielfachzucker. Den kennen wir als Panzer von Insekten oder von Krebstieren. Und er kommt auch in Zellwänden von Pilzen vor. Ist sowas ähnliches wie Zellulose, nur halt nicht Zellulose, sondern Chitin. Und die Forschenden haben jetzt mit Hilfe von Gentechnik ein Gen deaktiviert, das die Chitinproduktion beeinflusst.
Ah, okay.
Das ist jetzt im Wesentlichen hier Bestandteil dieser Studie. Und jetzt hat der Pilz dünnere Zellwände und jetzt kann er von uns Menschen leichter verdaut werden. Und wo sie gerade dabei waren, konnten sie nicht aufhören. Es hat so Spaß gemacht, im Genom herum zu pfuschen. Sie haben noch ein zweites Gen abgeschaltet, und zwar ein Gen, das steuert, wie der Pilz Glucose umwandelt in Protein. Und das haben sie geändert und jetzt ist diese Umwandlung effizienter geworden. Jetzt braucht er nur noch die Hälfte an Glucose.
Also das heißt, der wächst jetzt mit weniger Futter sozusagen.
Genau, er braucht weniger Futter, um zu wachsen.
Ach, guck mal, ich habe hier gerade gesehen, ich muss mal kurz einhaken, ich habe jetzt nämlich hier schön mal in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und ich finde hier bei einer großen deutschen Supermarktkette im Angebot, also nicht im Sonderangebot, sondern die haben das im Sortiment, zu Quorn gibt es mehr als 100 Produkte. Und das sind auch tatsächlich so Fleischersatzprodukte, die ich in meinem Supermarkt schon mal gesehen habe.
Ah ja.
So, wo zumindest, also die wahrscheinlich nicht komplett daraus sind, aber zumindest scheint das enthalten zu sein.
Und in welcher Form kann man den da kaufen? Schon so als, ich sag mal, Hackersatz?
Also wir haben hier, wir haben hier so...
Oder so als Block wie Tofu?
Nee, das ist in verarbeiteter Form. Also deswegen nehme ich mal an, dass da noch ein paar andere Sachen mit drin sind, weil da auch oft drauf steht, auch mit Sojaprotein, mit Erbsenprotein. Also hier so ein, früher war das eine Beefy, sowas. Oder so Sachen, die wie Rindfleisch sein sollen. Oder wie so ein Burger Patty oder so. Und das hier, Corn Buffalo Wings zum Beispiel. Oder vegetarisches Hack. Corn. Scheint es also irgendwie, ja.
Wolltest du das jetzt als schmackhaft anpreisen mit den Worten, das war eine Beefy? Da ist die nicht gelungen.
Ich habe gedacht, wie heißt das denn? Und dann ist mir die kleine Salami zum Snacken nicht eingefallen, sondern Beefy. So. Sorry für den Markennamen, keine Werbung hier.
Nicht die Pizza für die Hosentasche? Gibt es das noch? Nee, ne?
Ich möchte nicht darüber nachdenken. Nias, erzähl mir mehr über Korn, bitte.
Wie hieß die nochmal? Caravaggio?
Carazza. Wir sind Katzo? In der ARD, wir machen hier keine Werbung.
Okay, zurück zu unserem genveränderten Pilz.
Bitte.
Den herzustellen, das ist umweltfreundlicher als Hühnerfleisch herzustellen und es ist auch umweltfreundlicher als Laborfleisch herzustellen, also so eine Zellkultur da anzulegen. Die Forschenden haben das ausgerechnet, wie sich das auf die Umwelt auswirkt. Man kann das wohl berechnen, das habe ich jetzt noch nie gemacht, das Treibhauspotenzial, das GWP, Global Warming Potential. Mhm. Und sie haben sich das für verschiedene Länder angeguckt und ausgerechnet, je nach konkreter Situation, kann man dieses Treibhauspotenzial reduzieren um etwa 4% bis 60%. Also,
wenn man Korn statt
Hühner
anbaut.
Genau.
Ja, okay. Ist auch schöner für die Tiere, sag ich mal. Aber gibt es auch eine Berechnung, wie Korn im Vergleich zu, ich sag mal, Sojaschnitzel oder Erbsenproteinhack abschneidet?
Habe ich nicht gesehen. Kann ich nicht zu sagen. Das wäre natürlich der faire Vergleich gewesen, ne?
Eben. Also ich meine, dass aus Pilz oder Pflanzen wahrscheinlich eine bessere Klimabilanz hat als Tiere, naja, hätte man sich denken können, ne?
Liegt ein bisschen auf der Hand, ja. So kritisch habe ich das gar nicht gelesen. Ich habe mich sofort von diesem Marketing beeindrucken lassen und gedacht, wow, bis 60%, großartig. Ich war auch mehr drauf und dran sozusagen, ja, es wird auch Zeit, dass wir umdenken. Dass da ein Imagewechsel stattfindet in unseren Köpfen. Jahrhundertelang galt Schimmel als Zeichen von Vernachlässigung. Jetzt aber ist es ein klimafreundlicher Hoffnungsträger. Er wurde rehabilitiert. Man sagt nicht mehr, das Brot ist verschimmelt, Schimmel im Allgemeinen, sondern das Brot ist proteinreich gereift.
Das soll, glaube ich, keine Empfehlung sein. Ich lege dir das jetzt in den Mund, Ineas, aber ich nehme an, das soll keine Empfehlung sein, dass wir jetzt das verschimmelte Brot als Weihnachtsbraten zubereiten, sondern dieser Schimmelpilz ist nach wie vor als gesundheitsgefährdend einzustufen in größeren Mengen.
Korrekt, korrekt. Schimmelpilz ist nicht gleich Schimmelpilz. Das wussten wir aber hoffentlich alle schon vorher. Aber der Schimmelpilz hat es trotzdem schwer. Ja, wer jetzt irgendwie aus Egoismus oder Dickköpfigkeit gegen ein Tempolimit ist, zum Beispiel, der wird sich wohl kaum mit einem Weihnachtsbraten aus Schimmelpilz anfreunden.
Aber heißt das, du probierst jetzt mal einen Korn-Weihnachtsbraten aus?
Bei Braten...
Und berichtest uns dann?
Gerne. Bei Braten bin ich generell immer skeptisch, weil bei Braten ja die Struktur des Ganzen als Ganzes wichtig ist. Also,
das Ganze als Ganze.
Ja, Sachen, die zerfleddert sind. Also Pulled Pork oder Pulled Pork Ersatz oder,
ja, oder Hack.
Patty oder Hack oder ne.
Ja, ja.
So, das ist immer einfacher, weil da die Textur nicht so wichtig ist. Und deswegen denke ich, werde ich eine Quorn Bolognese ausprobieren. Es erinnert mich an Star Trek, sorry. Quorn klingt, es klingt zwar, das braucht einen anderen Namen, das Zeug. Das klingt zwar wie Korn, aber durch dieses Q vorne. Sieht es auch irgendwie so ein bisschen eklig aus. Mit so einem Kuh, das sieht irgendwie künstlich aus.
Es ist ja auch, hat ja auch mit Korn offensichtlich nichts zu tun.
Ja.
Es ist ja irgendwie Quatsch.
Ich hatte schon gedacht, was könnte man beim Kauf assoziieren? Oh, ich nehme noch Korn mit.
Quorn. Falls jemand weiß, wie man das richtig ausspricht.
Deutsche Lebensmittelmarken, die arbeiten ja gerne so mit Naturbildern. Ne? Rügenwalder, Iglo, Alnatura und wie sie alle heißen. So, Sonnennamen braucht Quorn auch. Ich kaufe noch eine Tüte ja, gut. Moorgarten.
Schimmelpilz, Petrischale ist, ist wenig attraktiv, muss ich sagen. Das stimmt. Dann brauchen wir eine Image-Kampagne. Also wenn jemand eine Idee hat, wir nehmen Vorschläge entgegen.
Mycel-Bolognese klingt jetzt auch nicht so.
Mycel-Bolognese.
Appetit anregend.
Naja, geht so.
Mycel-Bolognese. Aber ist Schimmel nicht ein Teufelskerl? Was kann er alles? Er liefert Antibiotika, er liefert Fleischersatz. Was könnte er noch alles machen?
Wird Schimmel nicht auch schon in Bausubstanzen, also zumindest so, also Mycel wird doch auch in Bausubstanzen eingesetzt. Sind das dann auch Schimmelpilze oder sind das andere Pilze? Ich bin mykologisch schlecht bewandert, muss ich sagen. Aber es gibt auch im Dämmen und in Baumaterial Sachen aus Pilz.
Aber hier haben wir einen ersten Schritt jetzt gemacht, das zu essen anstelle von zum Beispiel Rindfleisch. Wir verwerten Rinder ja vollkommen. Alle Teile werden irgendwo geschreddert und finden sich in einer Hosentaschensalami wieder oder in anderen Produkten. Könnte Schimmel das auch? Könnte ich zum Beispiel Schimmel als Lederersatz nehmen?
Ja, es gibt Leder aus Mycel. Es gibt Stoff aus Mycel.
Eine geile Biker-Kutte.
Die ist vegan. Das ist doch voll schön.
Aus Mycel. Das geht?
Ja, ich glaube schon.
Könnte ich eine Pilzbrille statt einer Hornbrille haben?
Das weiß ich nicht. Aber warum nicht? Also ich glaube, du kannst den Pilz in alle möglichen Konsistenzen kriegen.
Also Seife und Kerzen und so wird schwierig. Und du nimmst ja zum Beispiel von der Kuh, nimmst du ja auch Gülle als Dünger oder als Brennstoff. Kann der Pilz das auch? Bestimmt.
Ja, und dann kommen weniger Nitrate in den Boden. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Ich bin ein großer Pilzfan. Jetzt. Ich bin gespannt darauf, was dieser Teufelspilz noch alles für uns bereithält. Und ich werde ihn über die Feiertage vielleicht mal probieren.
Ineas, folge mir in die Vergangenheit.
Ja.
Wir befinden uns im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung.
Oh, so weit?
Ja. Und wir bewegen uns auch geografisch. Wir sind in der römischen Kolonie Ägypten. Mhm. Genauer gesagt in Berenike am Roten Meer. So. Mhm. Da gab es zu der Zeit eine ganz ordentlich große römische Garnison. Und eben wie das so ist, bildet sich darum dann so ein ganzer, naja, wie so ein Außenposten, ne? Also wie so eine Siedlung, eine Stadt. Da ziehen auch andere Menschen hin. Deswegen ist Berenike heute ein sehr schöner Ort für ArchäologInnen. Da kann man schöne Sachen ausbuddeln. Unter anderem wurde dort ein umfassender Haustierfriedhof ausgegraben. Oh. Ich war sehr unbeleckt, was dieses Thema anging. Ich schätze, Shoutout an Julia, die hätte da jetzt schon total viel zu gewusst. Aber ich habe gelernt, dass es das bei den Römern öfter gab. Die mochten ihre Haustiere und haben die, uns durchaus nicht unähnlich, verhätschelt, ihnen Leckerchen gegeben, hübsch verzierte Halsbänder angezogen und sie eben nach ihrem Tod auch begraben. So, in Berenike liegen hauptsächlich Katzen auf diesem Friedhof, auch ein paar Hunde. Und das waren damals auch so ganz übliche Haustiere. Aber es gab noch ein anderes Tier, das die Römer dort offensichtlich recht häufig als Haustier gehalten haben. Möchtest du mal raten?
Ratten.
Okay, du darfst nochmal.
Schade. Kanarienvögel.
Das wäre auch richtig süß. Nein, Affen.
Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Genauer gesagt, Makaken. So, man hat das schon mal an manchen Orten in so alten römischen Lagern gefunden, zum Beispiel in Pompeji, ne? Also die Stadt, die auch im ersten Jahrhundert durch den Vulkanausbruch komplett verschüttet und gut konserviert wurde. Da gab es auch einen Makaken und auch in ein paar anderen römischen Provinzen, vor allem bei Militärlagern.
Einen?
Ja, da gab es einen.
Ich lasse mir sofort den Buchtitel sichern. Der Makake von Pompeji. Das klingt doch wie ein Historien-Thriller, der dringend geschrieben werden muss.
Dan Brown lässt grüßen, ja. Aber ich habe einen besseren Stoff für dich noch. Es gab in einem Militärlager das Grab eines Affen, der mit militärischen Orden dekoriert war. Magister Militum Makak. Das ist ein Dienstgrad im späten Römischen Reich. Also Magister Militum ist ungefähr ein General. Ja. Und gut, die Römer in Berenike hatten also ebenfalls Makaken, wie sich jetzt rausstellt durch diese Funde. Und dann kann man sich ja fragen, warum? Warum? So. Also warum hält man sich Affen als Haustier? Man vermutet anhand auch von anderen Fundstücken, Dokumente, Zeichnungen auf Ton, Vasen, Scherben, Gedöns, dass die Römer auch schon fasziniert davon waren, wie ähnlich Affen uns sind. So. Und deswegen die anscheinend als Haustiere spannend fanden. So. Und es gibt ja auch Makaken in Nordafrika, nämlich Berberaffen. Und die wurden dann als exotische Haustiere gehalten. Ist ihnen übrigens nicht so gut bekommen, offensichtlich. Man muss sagen, die meisten dieser gefundenen Tiere sind im Kindes- und jungen Erwachsenenalter verstorben. Hauptsächlich vermutlich an Fehlernährung. Also ne, Berenike, Wüstenstadt am Roten Meer, frisches Obst und Gemüse war da offensichtlich Mangelware. Also auch die Menschen haben da wohl hauptsächlich Brot und Meeresfrüchte und Fisch gegessen und das bekommt Affen halt einfach nicht besonders gut. Und also ehrlich gesagt finde ich die Tatsache, dass sich Römer Affen als Haustiere gehalten haben, schon crazy genug, aber die Forschenden, diese Studie ist von polnischen Forschenden, haben noch zwei Sachen rausgefunden. Und zwar erstens betreffs der Herkunft der Affen und zweitens betreffs der Grabbeigaben. So. Ich fange mit der Herkunft an. Ich habe ja eben schon gesagt, Berberaffen gibt es in Nordafrika, also könnte man jetzt auch davon ausgehen, die Haustierfänger haben sich da bedient, ne? Und da so Makaken eingefangen. Aber nein, ein Großteil dieser dort begrabenen Makaken stammte aus Indien.
Ja, lieber was Exotisches als was von vor Ort, oder wie?
Ja, ich offensichtlich, aber wenn ich mir mal überlege, also kurz vergegenwärtigen, wo wir uns geografisch befinden, ja, Rotes Meer, ja. Ne, oben Sinai-Halbinsel, auf der Karte rechts Israel, Jordanien, Saudi-Arabien, links Ägypten und dann weiter runter Sudan, Eritrea, Äthiopien Richtung Horn von Afrika. Dann kommt der Indische Ozean, der heißt nicht umsonst so, denn von dort kommt man nach Indien. Auch damals schon, also...
Jetzt fällt es mir auch auf.
Die Handelsverbindungen gab es offenbar schon ab dem 3. Jahrhundert vor Christus.
Krass.
Also auch schon vor den Römern, zwischen den ägyptischen Pharaonen und den Tamilen im heutigen Südindien. Also dafür gibt es Belege und nicht so... einmal und aus Versehen, sondern wirklich regelmäßig.
Ja gut, also die Tamilen haben das nach Ägypten verkauft und in Ägypten auf dem ägyptischen Affenmarkt haben sich die Römer noch ein Andenken mitgebracht.
Ja, wahrscheinlich haben die Römer selber mit den Tamilen dann gehandelt. Ne?
Oder direkt. Also
genau, weil die Römer ja dann da die Chefs waren. Also es war ja dann römische Kolonie im 1. und 2. Jahrhundert. Also mehrere dieser in Berenike gefundenen Affen waren indische Hutaffen. Und Rhesusaffen. So. Und die kommen halt an unterschiedlichen Stellen auf dem indischen Subkontinent vor und auch noch im Rest von Asien zum Teil. Also, wenn ich mir vorstelle, die haben sogar Haustiere mitgebracht auf diesen Handelsrouten. Und ich meine, das ist ja jetzt keine Schifffahrt, das ist jetzt nicht mal eben mit der Fähre eine Butterfahrt, ne? Sondern das dauert ja in der Antike zwischen Indien und Ägypten hin und her zu fahren. Das muss ja schon eine sehr etablierte Handelsroute gewesen sein. So. Und dann nimmst du dir noch ein paar Affen mit, oder was?
Aber vielleicht genau deswegen, weil du sagst, es ist eine lange Reise, ich brauche unterwegs Amüsement, ich brauche auch Proviant und ein Affe könnte im Zweifelsfall beides liefern.
Ja, das ist natürlich möglich. Also, ich weiß nicht, ob es Belege dafür gibt, dass die Affen auch gegessen wurden. Also, zumindest die da bestattet sind, die wurden, also ich vermute, dass die nicht gegessen wurden, sondern die wurden, glaube ich, im Ganzen bestattet, so wie man die da gefunden hat.
Ja, auch das würde nicht dazu passen, was du gerade gesagt hast. Ich gehe da übrigens nicht mit. Warum halte ich ein Haustier? Weil es so aussieht wie ich. Das finde ich ist keine überzeugende Motivation, ein Haustier zu halten.
Für mich nicht.
Creepy. Für uns. Ja, aber damals, wenn die fanden, cool, sieht aus wie ein haariger Mensch, den brauche ich als Haustier.
Naja, also ich weiß nicht, ob das die Motivation dafür war, die als Haustiere zu halten, aber ich habe jetzt in diesem Paper eben darüber gelesen, dass es viele Belege dafür gibt, dass die Römer schon fasziniert davon waren, dass Affen uns ähnlich sind. So, ne? Und das ist ja auch heute noch was wir interessant finden. Naja, und also wenn dann diese Affen gestorben waren, dann hat man sie mit Grabbeigaben bestattet. Also mit hübschen Halsbändern, mit glänzenden Muscheln, mit etwas, das könnte mit viel gutem Willen Futter gewesen sein, Spielzeug und, Achtung, mit Haustieren.
Anderen Haustieren haben die sich ein Grab geteilt oder Haustiere, die speziell für diesen Affen waren?
Die Vermutung ist, Haustiere für die Haustiere.
So. Krass. Damit den Affen nicht langweilig wird, hatten die auch noch Haustiere, oder?
Ich habe keine Ahnung. Also das ist natürlich nur eine These, ne? Aber was hat man gefunden?
Klar, man kann niemanden
in einem Grab in den Arm des Affen gelegt, Katzenjunge und in einem ein Ferkel. Ein Ferkel. Also wir wissen halt natürlich nicht so genau, warum die gemeinsam begraben wurden. Aber es ist gruselig, was den Tierschutz angeht. Aber meine Fantasie geht natürlich mit mir durch und ich denke mir so, ich sehe das so vor mir, wie so ein römischer, gut betuchter Adliger mit seinem Makaken an der kupferbesetzten Leine am Strand langläuft. Und der Makake hat in seiner Handtasche ein in einen handgewebten Wollschal gewickeltes Ferkelchen. So. Also, wenn das wirklich so passiert ist, war es wahrscheinlich scheiße für die Affen und die Ferkel, aber die Idee von so einem Handtaschenferkel am Arm eines Affen lässt mich ehrlich gesagt nicht los.
Verständlich. Ich bin ja Realist und suche nach einer plausibleren Erklärung. Kann es nicht einfach sein, dass die das als im Grab einfach da drapiert haben? Wenn Historiker sich zum Beispiel unser Fernsehprogramm angucken, sehen sie dort eine Sendung, wo eine riesengroße Maus mit einem Elefanten interagiert. Und da wird man auch nicht den Schluss ziehen, aha, damals haben die sich Riesenmäuse und winzige Elefanten gehalten. Also vielleicht haben die einfach so, ja, das drapiert. Hier, der tote Affe kriegt jetzt noch ein totes Ferkel in den Arm, weil sieht hübsch aus in der Grabkammer.
Ist natürlich möglich, ja.
Aber dein Fantasiebild von dem flanierenden römischen Bohemier mit dem Affen und dem Schwein, ja, ich befürchte, das nehme ich auch heute Abend mit in meine Träume.
Ja, die römischen Haustiere hatten unseren einiges voraus, ne? Ich meine, welches Haustier heute hat ein Haustier? Flöhe zählen nicht.
Bring mich nicht auf Ideen. Charlotte, es passt vielleicht nicht ganz in die weihnachtliche Stimmung, aber schmierst du dich gern mit Sonnencreme ein?
Ich sag mal so, es gibt Dinge, die ich lieber mache, als mich mit Sonnencreme einschmieren. Das kann ich, glaube ich, sagen, ohne mich zu kompromittieren. Aber also wenn du darauf hinaus willst, ob ich zu den Leuten gehöre, die Creme auf der Haut eklig finden, ja. Nee, stört mich. Also wenn die so gar nicht einzieht, dann nervt mich das schon. Aber ich weiß ja, das ist für den Schutz wichtig und naja, ist okay. Ja.
So sehe ich das auch. Die Arbeit, die ich jetzt mitgebracht habe, die klärt hier eine ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang. ForscherInnen aus Gießen, Marburg und Saarbrücken haben jetzt endlich beantwortet, wenn wir etwas Flüssiges anfassen, wann finden wir das eigentlich eklig?
Ah, ja, okay.
Weil ich wasche mich, da sagt man ja selten, aber
ekelt Wasser.
Aber ja. Creme, so, das...
Ja, das haben schon viele, ne?
Das haben viele, ja. Mhm. Sie haben das untersucht mit einem Experiment und die ProbandInnen sollten in verschiedene Flüssigkeiten reinfassen. Mhm. Und die Flüssigkeiten wurden extra für diesen Zweck hergestellt.
Okay, also keine Sonnencreme?
Waren Mischungen aus verschiedenen Zutaten. Sie haben gemischt Honig, Handcreme, Wasser, Glycerin und Speisestärke.
In eins?
Mal so, mal so. Aus diesen Basiszutaten haben sie eine ganze Reihe von Flüssigkeiten erzeugt.
Oh, ich sehe schon so eine Versuchsreihe in meiner Küche vor mir. Uiuiuiui.
Ja, stimmt, das wäre normalerweise eigentlich, das wäre ein Thema für dich gewesen, das nachzumachen. Und
das würde mich reizen, ja.
Deine Küche zu verwüsten, ja. Sie haben ihre Mischungen auch noch physikalisch vermessen. Sie haben geguckt, wie ist die Viskosität und der Reibungskoeffizient und die Ablösekraft. Und dann sollten die ProbandInnen die Proben bewerten. Und zwar, Frage 1, wie unangenehm fühlt sich die jeweilige Probe beim Berühren an? Mhm. Und da wurde nicht gesagt, gab keine Zusatzinfo, was jetzt unangenehm ist, sondern es war einfach so die Frage, musstest du aus deiner eigenen Intuition heraus beantworten. Und die nächste Frage war, wie sehr ist die Probe klebrig, wie sehr ist sie zähflüssig, wie sehr ist sie kalt, rutschig, warm, viskos.
Was ist der Unterschied zwischen rutschig und viskos?
Auch hier gab es keine kontextuellen Informationen, soweit ich das sehe. Ich würde aus dem Bauchgefühl heraus sagen, viskos ist einfach, wie zäh ist das?
Mhm.
Und rutschig ist wie glatt.
Wie gut gelitscht ist zwischen den Fingern, ja.
Ja, es kann ja total zäh und trotzdem flitschig sein, aber ich komme mit dem Finger sehr schwer durch.
Mhm. Okay, gut. Danke.
Ich weiß es nicht, ja. Sie haben das nachher auch zusammengefasst. Sie haben dann daraus zwei Größen aggregiert, nämlich einmal die Dimension Viskosität und einmal die Dimension Gleitfähigkeit.
Okay.
So, und was kam raus bei dieser Wahnsinnsstudie? Erstens, die wahrgenommene Viskosität korreliert stark mit der physikalischen Viskosität und Ablösekraft.
Aha, also die ProbandInnen fühlen richtig, sozusagen.
Wir Menschen können das mit unserer Haut, mit unseren Händen also sehr gut messen.
Okay.
Das ist auch schon mal was anders als Magnetische Felder oder Radiowellenstrahlung, die kann ich nicht mit den Händen messen.
Oder Feuchtigkeit.
Das Empfinden von Unangenehmheit, sagt man das so?
Unpleasantness.
Unangenehme. Unpleasantness, genau. Das ist verbunden mit der Ablösekraft, nicht aber
bitte
mit dem Reibungskoeffizienten. Ich übersetze es in normale Sprache. Wir finden es eklig, wenn es klebt.
Ach,
aber nicht, wenn es glitschig ist.
Das hätte ich ja jetzt intuitiv anders gedacht, weil ich denke jetzt gerade an diese Zutaten, die du genannt hast, und wenn ich denke, Honig, naja, also Honig klebt ja total. Und da würde ich jetzt nicht sagen, das ist ja eklig an meinen Fingern. Aber was Glitschiges wie Sonnencreme, habe ich schon häufig gehört, dass das Leute eklig finden.
Aber Sonnencreme klebt doch eben auch, eben wenn sie nicht gut einzieht.
Ja, okay, aber die ist ja auch, wenn du die halt dir so auf die Hand machst und dann in den Händen verreibst, um sie dir aufzuhalten, das glitscht doch.
Das stimmt.
Ja gut, aber da ist was anderes rausgekommen. Ist ja interessant.
Jetzt ist rausgekommen, wir finden es eklig, wenn es klebt. Und nicht, wenn es irgendwie rutschig, glitschig ist. Ich interpretiere, das liegt daran, dass es normal ist. Wenn wir schwitzen, sind wir glitschig. In unserem Mund ist es glitschig.
Ah.
Beim Sex ist es oft glitschig. Ich denke, das ist alles irgendwie normal. Und klebrig habe ich jetzt im Alltag bei normalen Körperfunktionen eher selten beobachtet. Das ist also eher unnormal, also eher unangenehm. Meine Laieninterpretation.
Interessant.
Und der andere Gedanke, den ich dazu habe, ist, Glitschigkeit ist was sehr Ehrliches. Glitschigkeit sagt dir sofort, ich entziehe mich, ich bin weg, rutsch über mich hinweg, ich habe nichts mit dir zu tun. Aber Klebrigkeit gibt dir erst Nähe und verweigert dann die Trennung. Das ist was sehr Unangenehmes, das ist emotional zutiefst verstörend. Ja.
Okay, das ist vielleicht ein bisschen far-fetched, aber ich verstehe, worauf du hinaus
willst. Evolutionär betrachtet ist der Unterschied zwischen einem Fluss und einer Falle.
Na klar. Oh Gott. Ja, okay. Venusfliegenfalle und Ausrutschen auf der Bananenschale. Ja, okay.
Prozesse im Leben sollen ja immer reibungslos laufen. Aber wir lernen jetzt hier aus dieser Studie, Reibung oder Nicht-Reibung ist gar nicht so schlimm. Kleben ist viel schlimmer. Also man sollte sich nicht wünschen, dass etwas reibungslos läuft, sondern eher, dass etwas klebelos läuft.
So, man könnte jetzt angesichts der letzten Bemerkung möglicherweise an unserer geistigen Gesundheit zweifeln, aber ich habe die Rettung für unsere geistige Gesundheit, Ineas. Und es ist ganz leicht, es hat mit Licht am Morgen zu tun. So, ein Team von verschiedenen Berliner Kliniken hat untersucht, was es, passend zur Jahreszeit, mit unserer mentalen Gesundheit macht, wenn wir vormittags nicht genügend Licht abbekommen. So, was ist der Hintergrund? Wir haben eine biologische Uhr, ne, die uns sagt, wann ist Tag und wann ist Nacht, und die reagiert auf natürliches Licht. Also grob gesagt, morgens sollte Licht auf die Netzhaut fallen, das löst dann im Hirn eine Hormonkaskade aus und am Ende wird dann irgendwann Cortisol durch die Nebennierenrinde ausgeschüttet. Und das macht uns vereinfacht gesagt morgens wach. Und im Laufe des Tages produziert der Körper dann immer weniger Cortisol, sodass wir abends müde werden können. So, das ist sehr vereinfacht. Bitte alle Medizinerinnen jetzt nicht weinen. Bei Menschen mit Depressionen, jetzt komme ich zur Gesundheit, funktioniert dieser Mechanismus oft nicht richtig. Da hat man dann den ganzen Tag erhöhte Cortisol-Level und infolgedessen auch einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus. So, das ist ungesund. Wenn wir nun als gesunde Menschen unsere Tage hauptsächlich drinnen verbringen, wie viele von uns, glaube ich, dann bekommen wir natürlich viel weniger Licht ab. Denn so als Vergleich, eine normale Lampe produziert vielleicht so zwischen 25 und 50 Lux und an einem wolkigen Tag draußen haben wir schon entspannte 1000. Das geht natürlich noch deutlich rauf, wenn die Sonne scheint. Und diese Forschenden haben jetzt untersucht, ob allein zu wenig Licht am Vormittag schon depressionslike Hormonlevel bei gesunden Probandinnen auslösen kann. So. Sie haben also ihre Probandinnen in zwei Gruppen geteilt. Die einen haben über den Vormittag nur so eine geringere Luxstärke bekommen und so ein warmes, eher gelblich-orangefarbenes Licht, und die anderen haben eine höhere Luxzahl bekommen, ich glaube 800 oder so, und so ein bläuliches Licht, was halt eher wie Tageslicht ist. Und das Ergebnis ist, nach schon 5 Tagen zeigte die Gruppe mit den weniger Lux am Vormittag Hormonwerte ähnlich wie PatientInnen mit diagnostizierter Depression. So. Die schliefen auch kürzer, die kamen später in die Tiefschlafphasen, fühlten sich müder, schlechtere Stimmung. Klar, Hormone geht natürlich schnell. Ne? Ganz wichtig, diese ProbandInnen sind nicht depressiv geworden durch dieses Experiment, aber ihre Körper haben Merkmale gezeigt, die man auch bei DepressionspatientInnen findet. So. Und ich dachte so, gut, ich sitze auch relativ viel drinnen, auch vormittags. Und was heißt das jetzt für mich, wenn ich jetzt nicht jeden Vormittag draußen verbringen kann, weil ich eben keine Landschaftsgärtnerin oder Dachdeckerin bin? Und es ist tatsächlich nicht so schwierig. Es geht um die Intensität und um die Farbe, also mehr Lux und eher blaues Licht. Und das bedeutet, da wo ich vormittags arbeite, könnte ich gucken, dass ich entweder an einem Fenster sitze oder die dann vielleicht auch nicht so winzig sind oder dass ich mir eine Lampe installiere, die blaues Licht in einer gewissen Stärke abgibt. Also man muss, davor hatte ich nämlich Angst, als ich das gelesen habe, nicht morgens aus dem Bett springen und alle Lichter anklipsen, so sofort volle Möhre. Das ist für mich so, also wenn ich wach werde, dann will ich nicht, dass mir direkt irgendwie das Licht ins Gesicht scheint. Oder auch morgens, so, boah, so Leute, die morgens sofort die Rollläden hochziehen oder die Vorhänge aufreißen, ne? Ich kann es nicht verstehen. Es tut mir leid, aber warum? Ihr seid gerade erst wach geworden.
Langsam wach snuseln.
Ja, es muss ja nicht snoosen. Also snoosen ist ja wieder einschlafen, wieder aufwachen. Das ist ja auch echt ungesund. Aber ich will...
Im Dunkeln.
Langsam aufwachen. Ich will nicht, dass jemand...
Aber das darf man jetzt ja. Auch laut Studie. Also
oder
das ist
das irgendwie so ein bisschen Licht erstmal. Genau. Also insofern hat es mich beruhigt. Ich kann ruhig mit gemütlicher Beleuchtung in den Tag starten, wenn mir das mehr liegt. Ist ja auch eher... ähnlich dem natürlichen Sonnenaufgang, ne, wenn das Licht so langsam stärker wird. Aber irgendwann im Laufe des Vormittags brauche ich dann halt Licht.
Oh. Ich habe das jetzt auch, als du es erzählt hast, genauso verstanden, dass es um den ganzen Vormittag geht und dass ja. Du nur ein Problem beim Aufwachen hast, wenn du wirklich den gesamten Vormittag brauchst zum Aufwachen. Ansonsten ist die Zeit des Aufwachens relativ unkritisch im Vergleich zum gesamten Vormittag, allein schon von der Menge her.
Das ist korrekt. Ja, also wenn ich halt erst mittags aufstehe, dann schlafe ich aber vielleicht auch später. Das heißt, dann kann ich mir natürlich so meinen eigenen Vormittag basteln. Wenn ich erst um 12 Uhr aufstehe, dann ist halt mein Vormittag von 12 bis 16 Uhr und dann muss ich halt da meinen Lichtintake bekommen und dann bleibe ich halt abends länger wach. Ist ja auch okay. So. Übrigens, wenn euch interessiert, was Dunkelheit auch für Vorteile für die Gesundheit haben kann, dann möchte ich eine Folge von Das Wissen empfehlen. Die Kraft der Dunkelheit gibt es gerade in der ARD Audiothek oder in was für auch immer eurer Podcast-App. Das war's auch schon wieder. Wir wünschen denjenigen unter euch, die Weihnachten feiern, ein schönes Fest. Und denjenigen, die nicht feiern, dass ihr eure Ruhe habt vielleicht. Oder eine leckere Mützelese esst. Egal wie und mit wem. Wir hören uns am zweiten Feiertag wieder. Die Bäuche gut gefüllt. Lieget auf der Couch in meinem Falle.
Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Tschüss.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hey, hier ist nochmal Charlotte. Ich habe noch einen Hörtipp für euch. Und zwar geht es um spannende Fälle aus alter Zeit. Knister, Krimis und Hörspiel-Schocker mit großen Stimmen. Neue Folgen, neue Fälle. Die gibt's in der neuen Staffel Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Mit natürlich niemand Geringerem als Schauspieler und Hörspielfan Bastian Pastewka. Egal ob NostalgikerIn oder NeueinsteigerIn, diesen Podcast möchte ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr irgendwie irgendwas mit Krimi anfangen könnt. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge, jeweils mit einem Hörspiel in voller Länge, und zwar einem Krimi aus den ARD-Archiven, kuratiert von Bastian Pastewka. Jede Folge erzählt er dann auch zusätzlich so Kurioses und Interessantes zu diesem Hörspiel dazu, zu den DarstellerInnen, zu der Zeit, in der das produziert wurde. Und das ist natürlich wahnsinnig unterhaltsam und man lernt jedes Mal irgendwie was Neues, wovon man keine Ahnung hatte. Ich finde es super. Jeden Donnerstag neu in der ARD-Audiothek.